Impulse aus der Pfarrgemeinde Hallstatt-Obertraun.
Herzlich willkommen wieder zu unserem Impuls. Heute ist der vierte Sonntag nach Trinitatis und der Predigttext führt uns in die Tiefen des Alten Testamentes, nämlich ins erste Buch Samuel, Kapitel 24. Selbst als lang gedienter Pfarrer muss man nachschauen und weiß nicht sofort, welche Stelle das ist. Aber es ist eine wunderbare Geschichte, die hier uns erzählt wird, nämlich von David und Saul. David verschont Saul.
Zwei Könige oder nur ein König in dem Fall?
Wir kennen sie beide als König, ja. Aber in der Situation eigentlich ein junger Heerführer vielleicht, der rebellisch ist, der gegen seinen König Saul rebelliert hat und dazu das Volk noch viel, viel, viel Öl ins Feuer gegossen hat durch böse, schlimme Gerüchte. Also eine Situation, eine Eskalation des Hasses, und ein König kann es sich nicht leisten, dass er einen Widersacher in seinen Reihen hat. Den muss er liquidieren, den muss er beseitigen. Das ist er seiner Königswürde schuldig.
Ja.
Und jetzt kriegt die Geschichte eine völlig andere Wendung. Mitten im Kampf, im Streit der Helden. Die Bibel ist einfach sowas schön, herrlich, menschliches. Muss der gute König auch mal aufs Töpfchen. Wie ist das möglich, dass man überhaupt vor fast 3000 Jahren so eine Geschichte erzählen kann? Das ist für mich faszinierend.
Du wirst jetzt, das muss ich einhaken, du wirst jetzt locker, bei mir hat das alle als Kind gestört, warum liest man vom Jesus zum Beispiel nie, dass er was gegessen hat so richtig oder mal grober, irgend sowas in die Richtung, was Menschliches, aber der ist so abgehoben dargestellt worden, darum umso erstaunlicher, dass 1000, 2000 Jahre vorher so ein Text verfasst worden ist. Ja?
Also meine Kinder in der Schule fragen diese Stelle, fragen auch, und als Kind habe ich mir diese Frage auch gestellt, wie ging Jesus denn aufs Klo? Wird uns nirgends erzählt in der Bibel. Aber in dieser Geschichte sehr wohl schon. Und selbst im alten Lutherdeutsch heißt es nicht, er musste mal aufs Klo, sondern er ging in eine Höhle, um seine Füße zu bedecken. Kann sich natürlich heute kein Mensch mehr vorstellen. Aber ich habe vor Jahren schon mit Schülern mal probiert, was stellt euch denn darunter vor? Wie bedeckt man seine Füße?
Was hat man denn für Gewand gehabt? Das ist einmal die nächste Frage natürlich. Ja.
Genau, Mantel oder sonst was. Und man muss sich auf jeden Fall hinhocken dafür, um zu den Füßen zu gelangen, um sie zu bedecken. Und dann sage ich, was ist es für eine Haltung? Es ist die des sich Erleichterns. Und David hätte jetzt die Chance, weil er gerade hinten in der Höhle versteckt ist, seinen König hinterrücks zu erstechen.
Und niemand hätte davon erfahren, weil er Kriegszustand ist und er war aus dem Schneider gewesen.
Wahrscheinlich auch im Friedenszustand hätte man nichts davon erfahren, unter welchen Bedingungen dieser Mord geschehen wäre. Er wäre halt gestorben. Würden unsere Medien auch nicht so bringen. Bin ich von überzeugt, einen König kann man so nicht ermorden, das geht nicht. Und David weiß es auch. Er hat eine Achtung. Er erwähnt später, du bist ein von Gott geweihter König. Das heißt, der Respekt ist hier das Entscheidende. Und es geht nicht nur darum, dass er seine eigene Haut rettet. Er ist ein kluger Mann. Er geht hin und überrascht auch nicht den König, sondern der merkt nichts. Sondern er schneidet von seinem Mantel einen Zipfel ab und behält ihn für sich.
Also ohne, dass der König mitgekriegt hat.
Ohne, dass er es mitbekommt. Also er respektiert wirklich seine Privatsphäre.
Ja.
Stört ihn nicht. Als Saul wieder draußen ist und ein Stück gegangen ist oder geritten ist mit seinem Heer, kommt David, läuft ihm hinterher. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. David sagt nicht, hey, hätte umbringen können. sondern er fällt ihm zu Füßen und begrüßt ihn, mein König. Er erkennt ihn an als seinen König und macht aber deutlich durch den Zipfel dieses Mantels, den er in der Hand hat, was hätte passieren können, was er hätte machen können. Also die Botschaft kommt bei Saul an und den hasserfüllten Saul reißt es irgendwie, er kapiert, was eigentlich jetzt los gewesen ist aus seiner Depression und er sagt darauf, ist das nicht die Stimme meines Dieners Davids? Wir müssen erzählen, David war im Dienst von Saul und hat ihn sogar mit der Harfe vorgespielt, hat ihn in seine Depression herausgeholt. Er war eine Art von psychologischer Begleiter, können wir sagen. Und jetzt entsteht plötzlich wieder ein Draht zwischen zwei völlig verfeindeten Gruppen, zwischen zwei Menschen.
Völlig einzigartig oder relativ einzigartige Geschichte, weil es handelt sich da um zweifache Vergebung. Jeder hat irgendwo eine Schuld. Der eine hat die Schuld, er muss jemanden töten, weil der gesellschaftliche Zwang ihm das auferlegt. Ja. Der übt Vergebung, indem man dann doch nicht umbringt. Der zweite hat ja wohl auch einen Hass auf ihm, sonst hätte er ja nicht so gewusst. Und er hätte ihn auch umbringen können. Und er vergibt ihm aber, indem er sagt, die Tötungsabsicht war mir klar. Ja, er vergibt ihm aber, indem man zuerst nicht umbringt und dann die beiderseitige Anerkennung, nämlich genau mit dem Wording, würde man heute sagen, mein König und dann mein Diener.
Mein Diener, ja. Mein König. Ja. Ja. Die Frage stellt sich einfach, wie würde ein Krieg aufhören zwischen Israel und den Palästinensern oder zwischen Ukraine und Russland? Wer müsste hier in welche Rolle sich hinunterbeugen? Was müsste passieren, damit ein Erwachen aus dieser Hass, aus diesem unendlich aufgestauten Hass über Jahrzehnte eigentlich, ist das überhaupt möglich? Ich würde sagen, ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber diese Hoffnung zu haben, dass irgendetwas völlig Unerwartetes passiert, wo jemand diesen Schneid hat, daraus etwas zu machen.
Ich muss jetzt einen kurzen Exkurs einleiten. Wir haben eine ähnliche Geschichte im Nibelungenlied, wo die Vergebung nicht stattgefunden hat. Hagen von Tronje hat auch in Auftrag jemandes, ja, den Siegfried hinterrücks mit einem Speer oder einer Lanze, das weiß ich jetzt nicht so genau, getötet. Und was dann aber passiert ist, wie das dann weitergegangen ist, über Generationen Blutrache, am Ende sind alle gestorben, nur weil der halt, ja, sie denkt hat, na, den will ich wegkommen. Ja? Ja. Und auch das hätte hier passieren können. Es ist aber dann ganz was anderes passiert. Es war dann eine Ruhe. Ja? Also es gibt auch Erzählungen, wo das ganz, ganz bitter ausgeht und das sehr deutlich geschildert wird. Ja?
Und so läuft dann auch das Schicksal der Völker, die sich auf diese Sagen natürlich gründen. Sagen stiften Identität. Was wäre es, wenn Israel und Palästina diese Geschichte für sich entdecken würden? Wer ist in welcher Rolle? Wer ist der König? Wer ist der Untergebene? Wie wäre es möglich? Da könnte man mal drüber nachdenken und darum ringen, ob sowas möglich ist. Weil das ist eigentlich das Geschichtsgut der Bibel, was ja universal inzwischen ist.
Genau, haben wir alle drei großen Weltreligionen für sich gepachtet.
Nun, diese Geschichte ist eine jüdisch-christliche geblieben. Leider, schade, dass wir dort jetzt nichts Passendes haben, auch Thema Islam oder in anderen Religionen anknüpfen zu können. Und diese Erzählungen, die universalistischen Erzählungen, sind doch nicht so breit gestreut.
Ja, die würde ein bisschen fehlen, nur in anderen Religionen, ja.
Oder wir müssen sie erst entdecken.
Ja, eventuell. Wir nicht.
Wir nicht. Wem? Ja. Wo ist der Geist, der sie uns schenkt oder erweckt? Ja. Und darum beten wir auch an diesem Sonntag überhaupt um Frieden. Ja.